ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Wenn's irgendwo kracht und rumst oder brennt, dann wollen die allermeisten von uns nicht in der Nähe sein, weil es schnell auch sehr gefährlich ist. SWR 1 Leute-Gast Ronja Ester ist da ein bisschen anders gestrickt. Du bist als Rettungssanitäterin, als Feuerwehrfrau sehr schnell vor Ort, wenn es wirklich zu solchen Gefahrenpunkten geht, um solche Gefahrenpunkte geht. Bist du eine Gefahrensucherin? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, nee.
Aber du bist gerne Helferin und Retterin.
Genau.
Und damit hat es dann auch angefangen. Wir kommen gleich mal so ein bisschen auf deine Geschichte auch zurück. Aber worauf kommt es denn bei so einem Einsatz eigentlich an, wenn du da ausrückst im Team? Du machst das nicht alleine. Welche Eigenschaften kommen dir zugute? Also, dass du einen kühlen Kopf bewahren kannst?
Ja, also man sollte immer wissen, was man tut. Man sollte teamfähig sein und immer das Ziel ein bisschen im Fokus haben, nämlich den Menschen zu retten, der gerade in Not ist.
Du musst dir aber ja trotzdem relativ schnell, wenn du an einen Unfallort kommst, einen Überblick verschaffen. Was ist da tatsächlich passiert? Wo könnte noch ein Menschenleben zu retten sein zum Beispiel?
Genau.
Wie stellt man das an?
Das ist eigentlich für uns mittlerweile Routine. Wir haben regelmäßige Übungen, wo wir genau für solche Situationen üben. Und deswegen wissen wir, wenn wir in so einer Situation sind, was zu tun ist. Wir haben da so unsere gewissen Vorgehensweisen und die arbeiten wir dann ab.
Kann man das lernen oder ist das was man instinktiv schon irgendwie mitbringt?
Man sollte so eine gewisse Grundkenntnis haben, aber man kann es natürlich lernen.
Und wenn du sagst, man arbeitet Punkte ab, wie gehst du tatsächlich vor? Also du musst ja wirklich strukturiert sein. In Panik ausbrechen wäre in deinem Job dann relativ schlecht.
Genau, das wäre sehr fatal. Jetzt gerade in Bezug auf die Feuerwehr, jeder hat so seine feste Aufgabe in so einem Einsatz. Je nachdem, wo man in dem Auto sitzt, hat man dann seine zugewiesenen Aufgaben. Und das lernen wir in den ganzen Übungen. Und deswegen weiß jeder eigentlich, was er zu tun hat in den Einsätzen, genau.
Hast du im Feuerwehrauto einen festen Platz oder rotiert das dann auch schon mal?
Einen festen Platz hat man nicht. Das ist je nachdem, wie zeitnah oder zügig man im Feuerwehrhaus ist, dann besetzt man natürlich die Plätze, die noch frei sind und für die man auch qualifiziert ist.
Okay, aber so ein Satz, den es ja ganz oft in der Gesellschaft gibt, oh je, ich kann kein Blut sehen, das wäre jetzt auch bei dir nicht so richtig angebracht.
Nee, aber das gibt's tatsächlich trotzdem. Aber man muss ja einfach auch seine Grenzen kennen und dann auch dazu stehen. Das ist kein Problem, wenn man sagt, du, ich kann das nicht, übernimm du das jetzt mal für mich. Deswegen sind wir einfach ein großes Team und wir unterstützen uns da alle gegenseitig im Einsatz.
Das ist ja auch gut so. So funktioniert es ja. Nach getaner Rettungsaktion, was für Reaktionen bekommt man da? Oder geht das an einem vorbei, weil du eigentlich auf den Wagen springst, alles einpackst und dann wieder ins Feuerwehrhaus fährst?
Schwer zu sagen. Also in dem Einsatz ist man eigentlich wie in einem Art Tunnel. Man kriegt nicht viel mit. Man ist komplett auf seine Aufgabe fokussiert und je nachdem lässt es schon an der Einsatzstelle der Druck ein bisschen ab, dann sieht man die Reaktion von den Leuten drumherum. Es gibt viel Dankbarkeit, gibt aber leider auch ein bisschen andere Reaktionen ab und zu, aber da können wir später nochmal drüber reden.
Da sprechen
reden.
Wir leider später auch noch drüber, da hast du vollkommen recht.
Genau.
Was war denn so dein bislang anstrengendster Einsatz? Lässt sich das sortieren im Kopf?
Das ist schwer zu sagen, also es ist immer situationsabhängig. Manchmal ist es für den Kopf anstrengend, weil es eine schwierige Situation ist. Es gibt aber auch körperlich schwere Einsätze. Gerade bei der Hitze sind natürlich Brände und technische Hilfeleistungen sehr anstrengend, weil wir auch unsere Uniform tragen müssen, die sehr warm und schwer ist. Das ja, gibt verschiedene Belastungskategorien in den Einsätzen.
Also wenn wir jetzt so Temperaturen haben, Außentemperaturen 36, morgen sollen es bis 39 Grad werden, da drückst du dir die Daumen, dass es keinen Einsatz gibt?
Ja.
Weil das ist wirklich...
Es ist anstrengend, körperlich anstrengend, es ist ziemlich warm. Man fängt sofort an zu schwitzen und wir müssen körperliche Höchstleistungen da erbringen und es ist nicht zu unterschätzen.
Ja, auch für den Kopf, ne? Also ich meine, ja. Der kriegt jeder von uns im Laufe des Tages mit, dass der Kopf auch so ein bisschen schwächelt.
Genau.
Kannst du dir dann in so einem Einsatz auch nicht erlauben?
Nee, wir dürfen im Kopf nicht schwächeln. Wir sollten immer fokussiert bleiben in der Sache. Ja, und einen kühlen Kopf bewahren.
Dein Beruf ist welcher?
Ich bin hauptberuflich Mechatronikerin, Servicetechnikerin für Betonpumpen. Nebenberuflich bin ich noch Rettungssanitäterin bei den Maltesern in der Notfallrettung tätig und ehrenamtlich noch bei der Feuerwehr.
Rettungssanitäterin, Notfallsanitäterin, was ist da der Unterschied?
Der Notfallsanitäter ist ein Ausbildungsberuf, so wie jeder andere Beruf auch. Und der Rettungssanitäter, da geht die Ausbildung, glaube ich, nur 3 Monate mittlerweile. Also, und die Fachkenntnisse sind einfach nicht so vertieft, okay, im Gegensatz zu dem Notfallsanitäter. Und wir dürfen auch nicht ganz so viel.
Das klären wir auch gleich mal, was du darfst und was du nicht darfst. Servicetechnikerin für Betonpumpen. So, ja, wir haben dich aber ja eingeladen als Feuerwehrfrau, als Rettungssanitäterin. Gib mir mal bitte einen Blick, wie das funktioniert, wenn du ganz normal in deinem Job bist und es gibt, wenn wir dich jetzt als Feuerwehrfrau rufen, einen Einsatz. Mhm. Dann lässt du alles stehen und liegen und ziehst los?
Wenn es mir möglich ist, dann ja.
Das heißt, wenn du irgendwie auf einer Baustelle bist und gerade was reparieren musst, dann nein.
Kann ich nicht immer bringen. Also der Kunde ist dann natürlich auch auf mich angewiesen. Klar. Und wenn ich auf einer Baustelle bin, dann kann ich nicht immer weg. Ich muss natürlich auch im Umkreis meiner Feuerwehr sein, weil sonst lohnt sich das Ganze nicht. Aber wenn ich auf der Arbeit die Zeit und wenn ich die Zeit habe und gerade weg kann, dann bin ich natürlich auch fast schon verpflichtet, dann zur Feuerwehr zu kommen und im Einsatz zu gehen.
Okay, lass es uns durchspielen. Du bist in der Nähe des Feuerwehrhauses und du bist abrufbar.
Genau.
Dann heißt es, ohne Blaulicht im privaten PKW zum Feuerwehrhaus, so schnell es geht, Klamotten an und ab auf den Wagen.
Genau, so sieht's aus.
Und dann kriegt man im Wagen Bescheid, was eigentlich passiert ist, wo man hinausrückt?
Nee, das kriegen wir tatsächlich schon vorher raus. Wir haben, also die meisten haben einen Melder bei sich oder auch mittlerweile geht's auch schon übers Handy, werden wir alarmiert. Und da steht dann auch schon drauf, dass es irgendwo brennt oder Verkehrsunfall ist. Wir wissen eigentlich schon vorher Bescheid, um was es sich handelt.
Okay, damit man sich auch darauf einstellen kann, damit genau, du weißt, wenn ein Haus brennt, könnten da noch Personen drin sein, PKW, Unfall, wie viele Menschen sind eventuell beteiligt?
Genau.
Okay, das heißt, du hast dann auch alles automatisch dabei, der Wagen ist schon gepackt, du musst nur deine Klamotten anziehen?
Ja.
Und was darf auf so einem Wagen auf gar keinen Fall fehlen?
Es darf im Prinzip gar nichts fehlen.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Auch die, das Personal darf natürlich nicht fehlen. Es muss natürlich gewährleistet sein, dass immer alles ordnungsgemäß auf dem Auto verlastet ist und einsatzbereit ist.
Schon mal mitbekommen, dass was fehlte?
Es passiert schon ab und zu. Wir sind alles nur Menschen. Jeder macht einen Fehler. Es kann auch sein, dass einfach im Einsatz selber ein Gerät dann einfach mal kaputt geht. Da muss man improvisieren. Mhm. Aber das kriegt man alles hin.
Okay, das wäre der Einsatz als Feuerwehrfrau, als Rettungssanitäterin. Hast du klare Einsatzzeiten?
Genau. Ich arbeite nebenberuflich als Rettungssanitäterin. Das heißt, in meiner sozusagen Freizeit am Wochenende oder im Urlaub, Feiertage, habe ich dann meine feste Dienstzeiten. Das sind dann immer 12-Stunden-Schichten. Und da bin ich dann 12 Stunden bei uns auf der Rettungswache und bin einsatzbereit.
Weil du nicht gerne in Urlaub fährst? Weil du nicht gerne am Wochenende feierst?
Also in Urlaub gehe ich natürlich sehr gerne.
Ja.
Aber jetzt so ein Feiertyp bin ich nicht. Ich gehe tatsächlich lieber arbeiten. Das macht mir Spaß.
Okay, wenn du auf der Wache bist und da deine Zeit hast, deine Einsatzzeit, dann wirst du gerufen und dann seid ihr nur zu zweit unterwegs auf einem Wagen?
Genau, also meistens sind wir zu zweit, einmal Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Das kann natürlich auch mal sein, dass wir noch einen Praktikanten dazu auf dem Auto haben oder einen Azubi. Und dann sind wir teilweise auch schon zu dritt auf dem Auto.
Okay, und da haben wir die Kombination, der Notfallsanitäter, der mit der längeren Ausbildung ist da, der muss ja nicht gleich in allen Punkten geeigneter sein als du, aber dass ihr ein Team bildet. Was genau darfst du, was darfst du nicht?
Das ist tatsächlich schwierig zu antworten. Im Prinzip bin ich als Rettungssanitäterin hauptsächlich die Fahrerin des Autos und ich unterstütze den Notfallsanitäter. Ich reiche Material an, organisiere den Transport und lauter solche Sachen, eher so das Organisatorische.
Aber rein von der Handhabe könntest du auch eine Spritze setzen, dürftest es aber nicht.
Können und dürfen ist immer
genau
das eine, genau. Ja,
Okay, kurze Frage, nur damit ich weiß, bis 12, wenn jetzt ein Ruf reinkommen würde von der Feuerwehr, machst du dich gleich auf den Weg?
Nein.
Okay, das ist schön.
Ist zu weit weg.
Du hörst es gar nicht so gern. Du bist eine von drei offiziellen Rettungskräfte-Influencern, aber du würdest dich nie Influencerin nennen, sondern wie? Mit dieser Tätigkeit im Netz?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich bezeichne ich mich als gar nichts von all dem.
Ja, Content-Creatorin ja, gibt es dann auch noch irgendwie sowas.
Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch auf Instagram und ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen.
Ronja, der ganz normale Mensch auf Instagram. Du hast, also stellst deine Arbeit als Rettungssanitäterin, als Feuerwehrfrau vor, heißt also mehr als Feuerwehrfrau, hast da auch schlappe 37.000 Follower bald. Was zeigst du da genau?
Ich zeige das, was ich möchte, aber hauptsächlich so den Alltag als Feuerwehrfrau. Übungen, teilweise auch Einsätze, was man halt zeigen kann, die ja, Fortbildungen, ein Tag auf einer Rettungswache, wie so mein
Dein Alltag abläuft?
Genau, Alltag ja. Genau, einfach so einen kleinen Einblick.
Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn du sagst, von den Einsätzen zeigst du was, dass dann draußen bei vielen Hörerinnen und Hörern sich die Haare hochstellen. Was? Die soll doch lieber helfen. Das muss man ja auch nochmal sortieren.
Genau.
Also da achtest du schon drauf, weil es sieht sehr viel auf deinem Profil nach Einsatz aus, ist es aber nicht, weil es dann eine Übung ist.
Also genau.
Wo kannst du da tatsächlich die Linie ziehen? Was darfst du zeigen und vor allen Dingen, was möchtest du zeigen? Dir ist schon die Arbeit, am Menschen zu retten und zu helfen, steht schon im Vordergrund.
Genau, wenn ich im Einsatz bin, dann bin ich Einsatzkraft. Ich bin auf mein Tun fokussiert und da hat für mich auch kein Handy irgendwie einen Platz. Bei der Feuerwehr bin ich auch als Pressesprecherin unterwegs. Da sieht man mich dann mit dem Handy rumlaufen. Ich mache Bilder, ich mache Videos, Interviews. Aber da ist es dann meine Aufgabe. Da bin ich dazu da, um den Einsatz zu dokumentieren und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und nicht, um Menschen zu retten jetzt in dem Sinn. Genau, deswegen. Aber wenn ich im Einsatz selber bin, ist mein Handy in der Tasche und da wird doch nie irgendjemand ein Bild oder ein Video von mir sehen, wie ich jetzt vor einem Unfallauto posiere oder irgendwas. Das kritisiere ich bei manch anderen aufs Schärfste und das, ja, solchen Leuten folge ich tatsächlich auch gar nicht.
Den entfolgt man, heißt es doch dann. Aber du bist zum Beispiel auch, du warst letzte Woche noch auf einer Messe im Einsatz.
Genau.
Was war das für eine Messe? Was hast du da gemacht?
Da war ich in Dortmund auf der 112 Rescue. Da werden wir Influencer.
Aha, doch.
Ja, so werden wir da halt betitelt. Gerne eingeladen, um den ganzen Followern zu zeigen, was es so an Neuigkeiten gibt und einfach ja ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren für die Messen.
Und wie werde ich, wenn ich damit jetzt anfangen würde, mein Feuerwehrwesen zu zeigen, wie werde ich dann tatsächlich offizieller Influencer des Landes Baden-Württemberg? Wie ist es dazu gekommen? Ihr seid nur drei. Ja. Du bist die einzige Frau.
dazu kann ich dir nicht so viel sagen oder viele Tipps geben. Bei mir hat sich das einfach so ergeben. Plötzlich war eine Nachricht vom Verkehrsministerium in meinen Nachrichten, ob ich nicht Lust hätte, bei der Mission Zero teilzunehmen. Und das war natürlich eine großartige Anfrage und ich war natürlich sofort dabei.
Was ist die Mission Zero?
Wir möchten Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr legen, dass die Todesopfer im Straßenverkehr minimiert werden, jetzt mit Unachtsamkeit, Handy am Steuer, Alkohol, lauter solche Dinge.
Und das heißt, du hast genügend Raser schon irgendwie und Opfer von Rasern irgendwo aus dem Graben gezogen?
Ja, das kommt natürlich vor.
Und dann stehst du fährst selber Motorrad,
ja.
Muss ich dazu sagen, dann stehst du kopfschüttelnd daneben und hilfst?
Genau.
Und denkst dir, Junge oder Mädel, das geht auch anders?
Mhm.
Und du machst es anders.
Ich mach's anders, ja.
Wir lernen hier über die Rettungssanitäterin Ronja Ester aus Nürtingen in SW1 Leute einiges. Wir kommen mal zu den Anfängen, wie das anfing, Freiwillige Feuerwehr. Das lag nah bei dir, weil?
Genau, also mein Elternhaus war direkt neben einer Feuerwehrwache. Und da hat man als kleines Kind natürlich die Übungen beobachtet oder wenn die zu den Einsätzen rausfahren. War man ein bisschen fasziniert. Mein Onkel war selber oder ist bei der Feuerwehr. Und so bin ich eigentlich dann in die Jugendfeuerwehr gekommen und bis jetzt geblieben.
Wie alt warst du da?
11.
Und wir haben es heute schon im Laufe des Programms hier in SWR Baden-Württemberg mitbekommen, dass ganz viele halt wirklich irgendwo in der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen. Was macht man denn als Elfjährige oder als Jugendliche in der Feuerwehr? Da darfst du ja noch nicht mit zu irgendwelchen Einsätzen.
Nee, genau. Also zu Einsätzen darf man ab 18 und mit abgeschlossenen Lehrgang. Ab 11 ist man in der Jugendfeuerwehr. Das ist dann eine Gruppe, die wird geleitet und da lernt man spielerisch so die feuerwehrtechnischen Dinge und Einsatzaufbauten und genau, aber alles relativ spielerisch und
auch Angst zu verlieren vor Feuer zum Beispiel?
Ja, also man darf jetzt natürlich nicht in ein brennendes Haus rein oder so, aber man hat dann mal kleinere Löschversuche mit einem Gasfeuer oder irgendetwas durchgeführt und lernt so ein bisschen die Faszination der Feuerwehr kennen.
Die Gemeinschaft, wie wichtig ist die auch schon im Jugendbereich? Das war wahrscheinlich so der Auslöser. Du bist wahrscheinlich aus deinem Freundinnen-Freundeskreis nicht die Einzige gewesen, die da hingegangen ist.
Ja, also der Zusammenhalt in der Feuerwehr ist sehr groß und es ist eigentlich wie eine Familie. Und das ist wirklich schön und deswegen geht man auch gerne hin. Man hat zusammen Spaß und genau.
Mit 18 bist du dann in den aktiven Teil der Feuerwehr gewechselt. Das heißt, da durftest du dann nach einer dementsprechenden Schulung und einem Lehrgang dann auch auf Einsätze fahren.
Genau.
Hattest du da schon ein konkretes Ziel verfolgt, was du mal machen möchtest in diesem Bereich?
Ja, natürlich hat man so die Wünsche, dann den Atemschutzlehrgang zu machen, später dann mal den Führerschein für einen LKW, Maschinisten. Man hat da schon so seine Vorstellungen und Wünsche und bis jetzt habe ich eigentlich alle erreicht, die ich so wollte.
Okay, die nächsten Ziele wären welche?
Habe ich aktuell noch keine. Ich bin aktuell zufrieden.
Das ist doch auch mal schön. Die Pandemie, die zwang dich beruflich in die Kurzarbeit.
Ja.
Und damit dir nicht langweilig wird, hast du dann was gemacht?
Genau, ich dachte mir, ich nutze die Zeit sinnvoll und mache in der Zeit meinen Rettungssanitäter. Das habe ich dann durchgezogen und danach angefangen, nebenberuflich im Rettungsdienst zu arbeiten.
Was ich mich ja frage, wenn dir das so viel Spaß macht, Feuerwehr, Rettungssanitäterin, warum machst du das nicht hauptberuflich?
Das ist eine gute Frage. Ich mag meinen Job in der Industrie. Natürlich, die Arbeitszeiten sind angenehm, das Gehalt passt und das ist halt im Rettungsdienst leider noch nicht so. Man hat eine hohe Arbeitsbelastung, 12-Stunden-Schichten und deswegen, ich mache es liebend gerne nebenbei und möchte auch, dass es mir weiterhin Spaß macht. Deswegen bleibe ich erstmal in der Industrie. Was in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch, aber genau.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Richtig.
Das heißt, was müsstest du denn dann noch für den nächsten Schritt draufpacken? Du hast ja eben schon zwischen Rettungssanitäterin und Notfallsanitäterin so den Unterschied gemacht. Geht es dann auch irgendwann so an ein Medizinstudium, dass das ein Punkt sein könnte oder sowas?
Nee.
Gar nicht.
Für mich ist es überhaupt kein Thema. Ich bin mit meinem Rettungssanitäter sehr zufrieden. Um den Notfallsanitäter zu machen, müsste ich dann eine komplett neue Berufsausbildung machen. Und es ist mir aktuell.
Bist du mit
zu
dem?
Viel. Okay, ich bin zufrieden, klar. Genau.
Du bist keine 30, also du bist noch wirklich jung, was das angeht. Du könntest es machen, aber du sagst so die Konstellation, wie du es jetzt hast, dass du es eher auf einer Freizeitbasis hast und das trotzdem intensiv reicht vollkommen.
Genau, das reicht mir.
Ich habe mal vom vergangenen Wochenende eine Meldung rausgepickt. Die lautet so: Nach einem schweren Unfall sollen Passanten und andere Verkehrsteilnehmer einen Einsatz der Rettungskräfte behindert haben. Ein älterer Mann musste reanimiert werden. Er sei später im Krankenhaus gestorben. Hast du so eine Behinderung deiner Arbeit als Rettungssanitäterin, als Feuerwehrfrau auch schon erlebt?
In so einer krassen Form jetzt noch nicht. Aber man sieht es immer wieder, die schlecht gebildeten Rettungsgassen. Viele wissen nicht, wie sie sich verhalten müssen, wenn jetzt ein Einsatzfahrzeug hinter ihnen ist. Wo muss ich hinfahren? Darf ich über rote Ampeln fahren oder nicht? Und dann halt auch die Gaffer. Das ist auch ein sehr großes Problem. Die behindern einen auch teilweise, weil sie im Weg stehen. Oder ja.
Wir können das ja gleich mal aufarbeiten. Es gibt ja irgendwie klassische Tipps für die Rettungsgasse. Ich bin auf der Autobahn im Sinne dreispurig unterwegs. Die Rettungsgasse bildet sich wie?
Dann nimmt man einfach die rechte Hand, hält sie vor sich hin und streckt den Daumen ab. Das heißt, die linke Spur geht nach links und alle anderen gehen nach rechts.
So, und schon hat der Rettungswagen Platz.
Genau.
Gaffer auf der Autobahn, das Thema, was du angesprochen hast. Wie wird man denen denn als Einsatzkraft eigentlich her? Wie kriegt man die in den Griff? Also anmotzen schon mal im Sinne, dass sie dir nicht im Weg stehen, aber hast du da eine Handhabe?
Also ansprechen bringt meistens nichts, zumal wir auch eigentlich gar nicht die Zeit haben, uns um die Gaffer zu kümmern. Das ist dann eher Aufgabe der Polizei. Aber wir gucken dann schon, dass die betroffenen Personen die Unfallstelle so gut es geht abgeschirmt wird, dass man auch gar nicht so viel preisgibt, dass man die Opfer, die am Boden liegen, eventuell nicht sieht, allein um ihre Privatsphäre zu schützen. Das ist eigentlich so unser Ding. Der Rest muss dann die Polizei klären.
Aber das ist ja schon wirklich nervig, kann ich mir vorstellen. Also dass du Vorsichtsmaßnahmen einrichten musst, dass du in Ruhe arbeiten kannst, dass keiner noch irgendwie ein Foto macht und das irgendwo anders auftaucht. Du hast ja auch wahrscheinlich keine Zeit, dir irgendwie also selber von dem Herrn oder der Dame ein Foto zu machen. Das hilft dir auch nachher nicht, um eine Anzeige zu erstellen oder den Namen aufzunehmen.
Nee.
Also es ist einfach nur eine klassische Behinderung.
Genau. Und zumal auch eine Gefährdung, wenn die Leute jetzt auf der Gegenfahrbahn langsam tun, um Bilder zu machen. Das produziert Stau und provoziert auch Auffahrunfälle.
Das wollte ich gerade sagen, verursacht gleich den nächsten Unfall.
Genau.
Okay. Wir können bei den Problemzonen für dich als Rettungssanitäterin und Feuerwehrfrau gleich mal bleiben. Grundsätzlich steigende Einsatzzahlen, Personalmangel, Einsätze, die kein Notfall sind. Wie bekommst du das alles so mitzuspüren?
Ja, das kriegen wir regelmäßig mit tatsächlich.
Das heißt, du rückst aus, machst dich auf den Weg und dann ist kaum was passiert?
Ja. Also allein schon die Anfahrt mit Sondersignal ist für uns und alle Beteiligten immer eine riesen Gefährdung. Und dann kommen wir hin, Patient sitzt vor uns und hat jetzt eventuell seit 3 Wochen Rückenschmerzen und war noch nicht beim Hausarzt. Da frage ich mich immer, musste das jetzt sein, dass ich mit Blaulicht zu so jemandem komme und das Risiko eingehe? Fraglich.
Es gibt Statistiken, nach denen sind 60% der Fälle in Notaufnahmen Bagatellfälle, die auch eine ambulante Bereitschaftspraxis hätte lösen können. Und manche Behandelnde sagen dann halt, sie hätten den Notarzt gerufen, weil eben kein Termin zeitnah in einer klassischen Arztpraxis zu bekommen war. Das zeigt ja schon so ein bisschen den Stand unseres Gesundheitssystems. Und dir als Rettungssanitäterin fällt sowas dann auf die Füße.
Genau, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, Termine bei Fachärzten zu kriegen. Die Hausärzte werden immer weniger. Die Leute kriegen halt keine Termine, sind hilflos und dann rufen sie halt die 112.
Und das vorher zu sortieren, ob das wirklich schwerwiegend ist, ob es Sinn macht, dass du als Rettungssanitäterin ausrückst oder nicht, das ist schwer zu handhaben?
Ja, das würde ich auch mal über. Also ich war jetzt noch nie auf der Leitstelle, aber ich denke, die Menschen draußen wissen mittlerweile, was man sagen muss, damit der Rettungsdienst kommt. Und es ist schwierig, das dann rauszufiltern, was ist jetzt ein wirklicher Einsatz oder Notfall und was nicht. Das ist eine schwierige Aufgabe der Leitstelle, das rauszufiltern.
Du hattest eben schon, da musste ich kurz nachdenken, von der Fahrt mit dem Sondersignal gesprochen, Blaulichtfahrten.
Ja.
Gib uns mal einen Eindruck, all diejenigen, die kein Blaulicht auf dem Auto haben, die wünschen sich ja manchmal eins und sagen so, Mann, super, immer freie Fahrt. Das ist bei weitem nicht so, sondern das ist ziemlich stressig für dich als Fahrerin.
Genau.
Nimm uns da mal mit.
Also man muss auf viele Dinge gleichzeitig achten. Also erstmal muss man das Auto selber im Griff haben. Man muss die Verkehrsregeln auch beachten tatsächlich. Das heißt nicht, wir haben Blaulicht, wir dürfen überall einfach durchschießen. Gerade an roten Ampeln müssen trotzdem anhalten, gucken, ob wirklich der ganze Verkehr steht, ob nicht irgendeiner noch angerast kommt.
Sich so vorsichtig reintasten, ne?
Genau. Und man muss auch immer mit der Dummheit anderer Verkehrsteilnehmer rechnen, die einen entweder nicht wahrnehmen oder doch noch kurz auf ihr Recht beharren. Jetzt, da muss ich jetzt noch schnell vorbei überholen. Und ich muss auch meinen Kollegen hinten im Fahrzeug und auch den Patienten etwas im Auge behalten. Weil wenn
Tempo und Fahrstil anpassen an genau. die Situation, weil hinten wird ja am Menschen schon im besten Falle gearbeitet,
genau.
wenn man so will.
Das heißt auch nicht, weil wir jetzt Blaulicht haben, dass wir immer rasen. Manche Patienten verlangen es, oder die Situation der Patienten verlangt es, dass wir einfach langsam fahren, zwecks Bodenwellen und alles. Genau, aber das wissen halt viele Menschen draußen nicht und es ist anstrengend.
Das kann genau. ich mir vorstellen. Ich frage mich, welche Momente hast du so erlebt in deiner Zeit als Rettungssanitäterin, als Feuerwehrfrau, dass du sagst, das bestätigt mich darin, damit weiterzumachen. Ist das jetzt so die klassische Katze auf dem Baum von der alten Oma, die man runtergeholt hat? Oder was gibt es so für Momente, die sich bei dir im Kopf abgespeichert haben?
Eigentlich das Hauptding ist immer, wenn man die Dankbarkeit der Menschen spürt. Es muss jetzt nicht der krasseste Einsatz sein. Es kann einfach mal eine ältere Person sein, die einfach jemand zum Sprechen braucht, weil sie einsam ist. Das ist zwar jetzt kein Notfall, aber man spürt es einfach, die Person war jetzt in Not, sie war einsam. Und so ein einfachen Danke, das ist schon viel wert bei uns tatsächlich.
Das ist ja meistens auch gekoppelt. Also ich denke mal, dass keine ältere Person, nur weil sie einsam ist, den Notruf betätigt. Okay, du sagst doch, das gibt's schon. Ja. Sondern dass das dann bei einem tatsächlichen Notfall dann der Fall ist und sich daraus ergibt. Die ist auch die Gemeinschaft, die haben wir eben schon angesprochen, in der Feuerwehr, ging los im Kinderalter, sehr, sehr wichtig. Du sprichst als Person im Internet, da muss ich ja sagen, du Influencerin möchtest du ja nicht hören, sprichst du auch gerne von deiner Gang so, ne? Also, dass es halt wirklich diesen Zusammenhalt gibt. Ohne Zusammenhalt funktioniert der Einsatz nicht und von der Zusammenhalt lebt halt sowohl der Job der Rettungssanitäterin als auch der Feuerwehrfrau. Wie wichtig ist dir das?
Sehr wichtig, tatsächlich, ja.
Wie entscheidend ist das?
Ich denke, wenn der Zusammenhalt nicht so wäre, dann verliert man auch schnell die Lust, würde ich mal behaupten. Und deswegen ist der Zusammenhalt schon wichtig für die Gruppierung, sage ich jetzt mal, damit man motiviert bleibt. Es macht Spaß. Und
sind das deine Freunde?
Ja.
Also mit denen du auch ohne Uniform Spaß hast?
Ja, also wir verbringen allgemein viel Zeit in den Übungen, Einsätzen. Da bildet sich der Freundeskreis tatsächlich schon eher so in der Blaulichtgruppierung. Das ist so ein Phänomen, ja.
Und das ist ja mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, wie du schon deutlich machst. Das ist, ist das eine Berufung? Also ich meine, wenn ich jetzt hier, weil es so heiß ist, zusammenklappen würde, würdest du auch helfen? Also du hilfst immer, egal ob du die Uniform anhast oder nicht?
Ja.
Weil das eine Selbstverständlichkeit für dich ist?
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, wenn jemand am Boden liegt, ich als Zivilperson vorbeilaufe, ist es auch unterlassene Hilfeleistung. Aber
du weißt, dass es solche Momente oft genug gibt.
Ja, aber ich stelle mir da ja keine Frage. Ich helfe einfach. Das ist bei mir schon tief drin.
SWR1 Leutegast Ronja Ester ist als Rettungssanitäterin oder auch als Feuerwehrfrau oft als erste Rettungskraft am Einsatzort, wenn etwas passiert ist. Aber vor dir sind ja vielleicht sogar schon Menschen an einer Unfallstelle, die da zufällig in der Nähe waren oder leben oder sonst sowas. Deiner Erfahrung nach, wissen da viele, wie sie helfen können?
Leider nein.
Das kriegst du relativ regelmäßig zu spüren?
Ja, also die Menschen sind sehr hilflos teilweise. Nicht alle, es gibt auch wirklich gute Ersthelfer, aber im großen Schnitt wissen die meisten nicht, wie Erste Hilfe funktioniert.
Okay, und wenn wir es mal durchgehen, was sollten wir deiner Meinung nach an der Unfallstelle als erstes machen? Worauf sollten wir achten?
Also jetzt gerade bei einem Verkehrsunfall erstmal die Unfallstelle absichern, damit nicht noch mehr passiert. Und dann einen Notruf absetzen.
Habe ich mir extra rausgeschrieben, hatte eben schon die 5 Ws genannt. Wo ist der Notfallort? Was ist passiert? Wer ruft an? Also dass ich meinen Namen nenne. Wie viele Betroffene gibt es? Und auf Rückfragen warten. Das sind die 5 Ws. Also ja. Keine 5-W-Fragen, sondern das Warten auf die Rückfragen ist hinten raus dann noch, ob es irgendwelche Nachfragen gibt. Wenn ich das kann, läuft der Notruf dann ja schon mal deutlich geordneter ab und den Menschen kann schneller geholfen werden, weil man weiß, auf was man da trifft.
Genau, also die 5 Ws muss man sich theoretisch gar nicht merken. Wenn man die 112 oder 110 anruft,
werden die abgefragt.
Man muss einfach nur hören, was der Mensch am anderen Ende des Telefons von einem möchte und die Fragen beantworten.
Heißt, man muss in ruhigem Ton sprechen, weil das ist dann das, was vielen Menschen schon schwerfällt, weil es eine Ausnahmesituation ist, gerät man in Panik und ist vielleicht ein bisschen schneller mit der Sprache unterwegs oder ungeordneter. Da ist es ja wieder deine Aufgabe, kühlen Kopf zu bewahren. Was sollten wir denn alle irgendwie so eigentlich können an so einer Unfallstelle, wenn wir den Notruf abgesetzt haben? Ich ziehe ja keine Menschen aus einem, wenn wir bei einem Verkehrsunfall bleiben, aus einem Auto raus.
Nee, das wird von keinem verlangt, aber jetzt so die grundlegenden Dinge wie eine starke Blutung in den Griff kriegen oder stoppen und die Seitenlage, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die eigentlich jeder können sollte.
Soll ich dir sagen, wann ich meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe? Den ersten, glaube ich, mit dem Führerschein, das war 89. Und ich meine, ich habe da nochmal einen gemacht, als ich einen Jugendtrainerschein gemacht habe. Heißt, zwingend auffrischen.
Ja.
Und das kann man ja relativ regelmäßig. Also gibt es ja genügend Anbieter. Also ich kann im Netz, was weiß ich, beim DRK, Malteser, um jetzt nur 2 zu nennen, gibt noch viele mehr, werden Auffrischungskurse angeboten.
Genau, aber man muss sich halt selber raussuchen, aktiv sagen, ich möchte jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen. Was ja schade ist, eigentlich sollte jeder regelmäßig so einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, um gerade in solchen Situationen adäquate Hilfe leisten zu können.
Heißt, du hattest eben genannt, die Blutung stoppen. Da ist es dann einen Pressverband anlegen, dass man die Blutung stoppt.
Genau, einen Druckverband oder halt einfach abbinden, abdrücken. Es gibt viele Möglichkeiten, aber einfach starke Blutungen zu stoppen, das ist überlebenswichtig für diesen Menschen dann, ja.
Wenn nicht alle bei einem Unfall betroffen sind, körperlicher Art, dann laufen da ja auch noch ein paar Menschen rum, die in Sorge sind oder auch in Panik. Wie wird man denen denn her?
Genau, wenn man sich das zutraut, kann man natürlich die zur Seite nehmen, mit denen einfach ein bisschen quatschen, von der Situation rausnehmen, dass sie nicht ständig den Unfall sehen und einfach betreuen. Das hilft uns auch viel, wenn die Leute schon mal betreut sind und wir es nicht auch noch tun müssen.
Was aber schwer ist, wenn es Angehörige sind, die irgendwie vom eigentlichen Unfallort fernzuhalten.
Genau, die wollen natürlich immer bei ihren Angehörigen sein und gucken, was passiert. Das ist schwierig, ja.
Thomas Braun, SWR1-Hörer aus Heidelberg, hat geschrieben, super diese Sendung, es wird mal Zeit für eine Wertschätzung dieser Berufsgruppen. Und er schreibt weiter, ich verstehe die Leute nicht, die hier in Deutschland Rettungskräfte behindern, Polizei beleidigen. Dieser mangelnde Respekt ist für mich befremdlich. Ist das eine Situation, auf die du als Rettungskraft vorbereitet wirst? Gibt es da mittlerweile leider Extrakurse?
Also die Situation kommt leider immer öfters vor. Wirklich vorbereitet wird man darauf nicht, weil jede Situation anders ist. Aber traurigerweise gibt es auch Selbstverteidigungskurse für Einsatzkräfte, damit man mit solchen Situationen umgehen kann.
Was kannst du da einen schnell aufs Kreuz legen?
Man wehrt wahrscheinlich Angriffe ab und Deeskalation.
Aber in solchen körperlichen Auseinandersetzungen warst du bisher noch nicht?
Gott sei Dank noch nicht, nee.
Okay, Heinrich Hellwig hat geschrieben und ein Bild geschickt. Das kann ich jetzt nur versuchen zu beschreiben. Es ist gezeichnet, wie in einem Comic, stellt seine Familie dar. Und das ist wirklich eine große Blaulichtfamilie, muss man sagen. Er, nämlich der Notarzt, seine Frau Elli ist Rettungssanitäterin. Die Tochter Elli ist Rettungssanitäterin, die Frau Billa ist Rettungssanitäterin und der Schwiegersohn Hakim, der ist Krankenpfleger und Feuerwehrmann. Also mehr Blaulicht in einer Familie geht eigentlich. Dann hat Ed aus Balingen die Frage, warum heißt du Firefighter Ronja und nicht einfach Feuerwehrfrau?
Das hat sich einfach so ergeben. Das ist nur mein Instagram-Name und Instagram ist auch international. Genau.
Das hört nicht in Baden-Württemberg auf.
Nee.
Und da gibt es ja dann auch schon die ein oder andere Situation, dass schon vielleicht eine Formulierung und ein Name auch einfach benutzt wird von einer anderen Feuerwehrfrau. Ja. Hallo Esther, schreibt Martin aus Greffern. Eben kam das Thema Video am Einsatzort vor. Das hattest du beschildert oder beschrieben, dass du halt als Pressesprecherin dann schon mal ein Foto machst, um halt die Situation auch deutlich zu machen. Er fragt sich, wie das eigentlich bei diesen beliebten Reality-Dokus ist über solche Einsätze. Ist das alles gestellt? Weil er hält es für einen gewissen Voyeurismus. Was denkst du drüber?
Es gibt ja zwei verschiedene Arten dieser Sendung. Die einen, die sind natürlich gestellt. Das wird auch eingeblendet. Dann gibt es aber auch die reellen Sendungen, wo reelle Einsatzkräfte in richtigen Einsätzen mitfilmen. Die tragen dann meistens Bodycams und werden von Kamerateams begleitet. Das alles ist in einem geschützten Rahmen. Es wird natürlich durchgesichtet, was kann gezeigt werden, was nicht. Und genau, das.
Und die Bodycam, die ist ja wirklich im Brustbereich angebracht, auf der Uniform. Die hindert mich ja nicht an der Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass einer mit der Kamera in einer Hand rumläuft und dann nur noch mit der anderen Hand
helfen kann. Die Einsatzkräfte machen einfach ihren ganz normalen Ablauf, wie sonst auch, und sind dadurch nicht beeinträchtigt.
Lars Herold aus Kirchberg an der Mur hat seine Erfahrungen zu Einsatzfahrten geschildert. Kann dir nur zustimmen, schreibt er. Ich bin selber Polizeibeamter und es gibt eigentlich keine Einsatzfahrt, die so läuft, wie man es sich wünscht. Es liegt vermutlich daran, dass sich niemand auch nur eine Minute damit auseinandersetzt, wie man sich verhalten muss, wenn ein Fahrzeug mit Sondersignal, also Blaulicht, sich nähert. Oft wird aus reiner Hilflosigkeit einfach mal falsch oder gar nicht reagiert oder einfach abgebremst. Das hast du auch schon erlebt.
Genau, also die Leute, die bremsen sehr gerne einfach ab, machen eine Vollbremsung, bleiben einfach stehen an roten Ampeln, warten, bis grün wird. Und was noch so ein Phänomen ist, sie halten immer gerne in Kurven an oder an unübersichtlichen Stellen, wo wir als Einsatzkräfte nicht ohne noch größere Gefahr überholen können.
Also da auch nochmal Faustregel, am besten irgendwie einen Blinker setzen, dass man rechts ranfährt oder rechts stehen bleibt.
Genau.
Und wirklich versuchen sollte, die Fahrt schleunigst zu stoppen, aber halt nicht so, dass man zum Verkehrshindernis wird.
Genau.
Peter Viehweg hat geschrieben, er ist schon zweimal vom Rettungssanitäter behandelt worden. Bekommen Rettungssanitäter eine Rückmeldung von Krankenhäusern, fragt er, über das Ausmaß der Verletzung ihrer Patienten und eine Bestätigung ihrer Diagnose?
Nee, das bekommen wir tatsächlich nicht. In Einzelfällen erkundigen wir uns natürlich, wenn es irgendwelche besonderen Einsätze waren, wo es uns einfach selber interessiert, was kommt da raus. Das natürlich dann auch in Absprache mit dem Patienten. Was auch schön ist, ab und zu bekommen wir auch kleine Dankeskarten von den Patienten, die sich einfach bedanken. Und das ist einfach schön, das dann zu sehen, dass wir ihnen helfen konnten und es ihnen wieder gut geht.
Das kann ich jetzt auch. Mich bedanken, dass du hier warst, Ronja. Danke dir für deinen Einsatz. Schreibt auch Jan-Arne Gewert noch. Herzliches Dankeschön an die Retter. Er ist Herzinfarktpatient und hat diese Retter schon zu spüren bekommen. Thomas D. schreibt noch, es ist grundsätzlich eigentlich ein Wunder in unserer heutigen egoistischen und geldorientierten Gesellschaft, dass es noch Menschen für Menschen gibt, die für relativ wenig Entlohnung, ungünstigen Arbeitsbedingungen den Dienst in Rettung, Feuerwehr, Pflege, Heimen, Krankenhäusern etc. tun. Danke dafür und danke für dein Kommen.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.